Ja, Vater, danke dir und Himmel, danke, dass wir dich begegnen durften, dass wir mit dir leben dürfen. Danke für dein Wort, was du uns heute sendest, dass du die Herzen öffnest. Auch wenn in unserem Leben innerlich manchmal so ist wie das Wetter, mal Regen, mal Sonne, mal komm. Du bist der Heiler davon. Amen.
Letzte Woche hatten wir bei Peters entsprechend Regen. Oder? Mir traut sich wieder nicht mehr, den Mund aufzumachen.
Warum? Ich habe vorhin ein Versprechen gegeben.
Ja, das kann man nicht immer so halten.
Das gilt hier jetzt nicht.
Genau. Das ist schon.
Warum ging es letzte Woche?
Oh.
Ich hab's vergessen.
Ich auch.
Ich auch.
Ach, das ist ein Miesack. Das brennt das Brandopfer.
Wo sind sie los? Wie ist der Ort?
Beersheba.
Wohin?
Beersheba.
Zum Berg Moria.
Und dann wieder zurück nach wo?
Beersheba.
So. Und dann gibt es die Schichten, die erzählen, dass das, was heute kommt, gleich anschließend passiert wäre oder dabei. Kann aber nicht sein, weil, wenn wir richtig lesen, merken wir, dass wir uns heute in welchem Ort befinden. Nicht nur, dass der Einschub drin ist mit den Verwandten von Abraham, sondern wir sind heute in
Hebron.
Hebron, nicht hier.
Kiryat Arba.
Genau.
Das ist Hebron im Land
des Kanaan. Wir befinden uns jetzt also auf der Hälfte der Strecke. Die Frage, warum wir uns da befinden, keine Ahnung. Im Laufe der Jahre ist er wahrscheinlich auch mal wieder nach da gezogen und befindet sich heute in Hebron. Und darum geht es im Kapitel 23.
Heute stirbt leider Sarah.
Richtig.
Ich lasse die ganze Spannung rausgenommen.
Das ist ja gleich der erste Vers, ne? Wer möchte von euch lesen?
Und das Leben Sarahs war 127 Jahre. Das waren Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb zu Kiryat Arba. Das ist Hebron im Lande Kanaan. Und Abraham kam, um sie über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Und Abraham erhob sich weg von seiner Toten und redete zu den Kindern Heth und sprach: Ich bin ein Fremdling und beisasse bei euch. Gebet mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote begrabe vor meinen Angesicht hinweg. Und die Kinder Heth antworteten dem Abraham und sprachen zu ihm: Höre uns, mein Herr. Du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in dem auserlesensten unserer Gräber. Keiner von uns wird dir sein Grab verwehren, um deine Tote zu begraben. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volke des Landes, vor den Kindern Heth, und redete mit ihnen und sprach: Wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote begrabe, von meinem Angesicht hinweg, so höret und leget Fürsprache für mich ein, und bei Ephron, dem Sohne Zohars, dass er mir die Höhle von Machpela gebe, die ihm gehört, die am Ende seines Feldes ist, um das volle Geld gebe er sie mir zu seinem Erbbegräbnis in eurer Mitte. Ephron aber saß inmitten der Kinder, und Ephron der Hethiter antwortete dem Abraham vor den Ohren der Kinder Heth, vor allem die zum Tore seiner Stadt eingingen, und sprach: Nein, mein Herr, höre mich, das Feld gebe ich dir, und die Höhle, die darin ist, dir gebe ich sie, vor den Augen der Kinder meines Volkes gebe ich sie dir, begrabe deine Tote. Da verneigte sich Abraham vor dem Volke des Landes. Er redete zu Ephron vor den Ohren des Volkes und sprach: Doch wenn du nur auf mich hören wolltest, ich gebe dir den Preis des Feldes, nimm ihn von mir, und ich will meine Tote da selbst begraben. Und Ephron antwortete dem Abraham und sprach zu ihm: Mein Herr, höre mich. Ein Land von 400 Sekel Silber, was zwischen mir und dir, so begrabe deine Tote. Und Abraham hörte auf Ephron, und Abraham wog dem Ephron das Geld dar, wovon er von den Ohren der Kinder Heth geredet hatte, 400 Sekel Silber, gangbar beim Kaufmann. So wurde das Feld Ephrons, welches bei Machpela vom Mamre lag, das Feld, die Höhle, die darin war, und alle Bäume, die auf dem Felde innerhalb seiner Grenze ringsum standen, dem Abraham zum Besitztum bestätigt vor den Augen der Kinder hielt, vor allem die zum Tore seiner Stadt eingingen. Und danach begrub Abraham Sarah, sein Weib, in der Höhle des Feldes von Machpela vor Mamre, das ist Hebron, im Lande Kanaan. So wurde das Feld und die Höhle, welche darin war, dem Abraham zum Erstbegräbnis bestätigt von Seiten der Kinder hin.
Okay. Danke fürs Lesen. Warum so viele Verse um eine Tote? Wird nicht reichen, wenn da steht, Sarah starb. Vers 2, Abraham ging zu ihr. Vers 3, und er begrub sie. Und dann weiter im nächsten Kapitel.
Wenn ich so dran erinnere, war ja Abraham wieder verfressen oder durchzug. Und hatte dadurch einige Jahre keinen festen Platz, wo er sie beerdigen konnte. Also brauchte er dann ein Stück Land dazu, was dann auch sein soll, wo er sie beerdigen kann.
Und später
nicht vorgreifen.
Wir sind heute bei Sonntag. Donnerstag darf ich nicht vorgreifen. Sonntag schon.
Okay. Verstehe ich aber nicht. Normalerweise kann man nicht mehr hin und überall begraben. Einfach noch. So.
Er wollte es so, wie es Gott wollte.
Aber du hast recht. Er wartet immer noch auf Reisen. Wie alt war, als er den Auftrag bekam? Mach dich auf, verlasse deine Heimat. 75?
Nehmen wir mal, wenn sie 100 und...
Verlasse Uhr?
Wenn sie 100 und...
Ja. Wie alt war, als er Uhr verlassen sollte?
127.
Als er Uhr verlassen sollte?
Aber klar,
75, dann war sie 65.
War ich schon 85? Nee.
Haran verlassen und dann das Land. Und jetzt, wie du richtig sagtest, sie sind auf Wanderschaft in dem Land, was Gott ihm verheißen hat. Wo lag dann sein Vater begraben?
Nein, wo? Ur. Aber nicht. Nee, nicht in Ur, in Haran.
In Haran. Warum ließ denn Abraham die Sarah nicht nach Haran bringen?
In dem Moment ist ja bei Abraham ja immer so, weil er immer Gottes Plan 100% erfüllt hat. Er wusste, er ist in Richtung geheiligten Land, was Gott ihm versprochen hat. Also, das war da für ihn dann eigentlich praktisch schon, aha, da, das wird mein Zuhause, was mir Gott versprochen hat. Also, ist dann halt die Heimat dann halt.
Ja, wenn du wegziehst, du weißt, du ziehst jetzt weg nach Köln und jetzt stirbt deine Mutter, dann beerdigst du die in Köln, weil du weißt, du bist nachher in Köln. Richtig? Du musst übertragen, was er gesagt hat.
Warum?
Die
Eltern, die Familie gerade in Haran. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, Peter hat doch eigentlich gesagt, sie sollten aus Haran ausziehen. Sie sollten ins verheißene Land ziehen. Und Peter hat gesagt, deswegen hat er sie im verheißene Land vertragen.
Jetzt sind
wir
eigentlich wieder beim letzten Mal. Was glaubt
ihr? Doch, hast du richtig gesagt. Ich wollte es nur. Hatte versucht, es einfach mal zu entfallen.
Was? Hatte Gott Abraham versprochen. Natürlich, ja. Gott hat ihm versprochen, dieses Land für dir, Abraham, gehört. Jetzt war er 137. Er hatte nichts davon. Kein Stück weit. Außer ein paar Brunnen, die er gegraben hatte. Was glaubte Abraham, wann er dieses Land besitzen würde?
Auf jeden Fall irgendwann, und Peter hat das schon gesagt, im Tod, wenn sie beide mal sterben, spätestens nach der Auferstehung gehört ihnen das Land.
Ja, aber Abraham fühlte sich auch zu dem Zeitpunkt ja eigentlich als noch ein Fremdling.
Ja, aber du hast es ja gesagt, er hat darauf vertraut, dass es ihm irgendwann mal gehört, und deswegen...
Ihm irgendwann mal, und zwar...
In naher Zukunft.
Nee, für ihn jetzt mal weiter Zukunft. Mhm. Weil Gott hatte ihm bei allen der vielen Sprüche gesagt, dieses Land wird deinen Kindern beigehören, die werden so und so viele Jahre Sklaven sein. Und wenn die Schuld des Landes voll ist, werden deine Enkel kommen und dieses Land besitzen. Letztes Mal hatte Abraham, was ich glaube, dass wenn er Isaac dort oben auf dem Berg geopfert hätte, was würde er trotzdem machen? Was hatte er zu seinen Dienern gesagt? Wartet hier, mein Sohn und ich gehen auf den Berg opfern und dann kommen wir wieder zu euch herunter. Er wusste nicht wie, aber er wusste, Gott würde den Isaak
auf den Berg schicken.
Abraham und Isaak gingen auf den Berg. Und
ja, Abraham, er war sicher, dass er mit ihm wieder zurückkommt.
Und Abraham sollte den Isaak auf den Berg opfern. Töten.
Ja.
Und Abraham wusste nicht wie, aber er wusste, Gott würde wofür sorgen?
Dass sie zu zweit wieder runterkommen.
Ja, wie geht denn das? Wenn ich jemanden töte, wie kann ich mit ihm wieder runtergehen?
Als Leiche.
Ja.
Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder wäre es die erste Wiederauferstehung gewesen, die sehen, wenn ich es...
Ja.
Oder Und so dann, wie es dann wirklich passiert ist, dass der Engel dann halt kam und... Genau.
Und ihn daran gehindert hat. Aber eigentlich hat er gedacht, er tötet Isaac, verbrennt ihn und Gott würde irgendwie, keine Ahnung wie, den Isaac wieder lebendig machen und er würde mit Isaac den Berg runtergehen, weil Gott hat ja gesagt, durch Isaac wirst du zu einer großen Nation. Warum lässt er die Sarah in diesem Land begraben? Da war ja dort dann die Auferstehung. Was ist Auferstehung? Das Himmel, der liegt.
Der aufersteht.
Wieder aufsteht. Ja. Und zwar wo? Ja, da, wo er begraben ist.
Ja.
Wenn ich ihn hier in den Haaren begrabe, und ich glaube auch, dass halt verheißene Land ist. Und was soll der Quatsch? Warum soll er da wieder auferstehen, wenn da das Land ist, weil ich mal besitzen werde? Also lasse ich ihn hier noch da begraben, wo er nachher leben soll.
Ja.
Gott hatte ihm gesagt, dieses Land wird dir mal gehören. Und da Gott diese Versprechen nicht einhalten würde, in diesem Leben, glaubte Abraham, dass er nach der Auferstehung dieses Land besitzen wird.
Spätestens dann.
Und deswegen lässt er Sarah dort begraben. In Hebron. So. Abraham hat kein, ihm gehört kein Stück Land davon. Noch nicht. Was macht er jetzt? Was haben wir heute gelesen?
Ein großes Stück Land. Mit einer Höhle.
Wo ist das? Wie nennt sich das Gebiet dort?
Hebron.
Nee. Israel. Israel gehört zu welchem Teil? Weil für Menschen leben da?
Nun.
Heute leben da die Juden, ja, die Nachkommen. Die aber die sind ein bisschen anders drauf wie wir Europäer, ne? Die Menschen dort. Weil die Geschichte, die wir heute lesen, die klingt ja für uns Europäer ziemlich mischucke. Weil wenn ich zu dir sage, du kannst das Land haben, ich schenke dir das, dann sage ich normalerweise Dankeschön und damit hat sich die Sache. Was passiert hier? Wenn wir da, ja, kannst du ja vorlesen, das klingt ja ziemlich, der eine sagt, ich schenke dir das Land, Abraham sagt, nee, ich will es nicht haben, ich will dir Geld für geben. Dann sagt der hier, okay, lass uns nicht weiter drüber reden, das sind 400 Schekel Silber. Warum so kompliziert?
Er wollte es halt sicher haben als eigenes Land, so bezahlt, dass es bezahlt, dass er sein Eigentum ist.
Wart ihr mal so bei, so im Ausland, so bei Leuten, die so ein bisschen anders sind wie wir Deutschen?
Schon auf dem türkischen Basar?
Ja, ich war schon in Bayern.
Nee. Die sind ja noch stocksteifer als wir, die Bayern.
Die? Interessant ist, dass die Bibel hier den ersten Landkauf vom verheißenen Land. Abraham hat das einzige Stück, was er in seinem Leben, in seinem ersten Leben hatte, hier gekauft. Und deswegen wird wie ein Protokoll angefertigt, wer was warum sagt. Und jeder, der da unten lebt, sagt ja genau so handelt man.
In der Kultur.
In dieser Kultur. Das ist für uns ohrenfremd, dass man sagt, ach komm, ich schenke dir es. Der will dir den nicht schenken. Das ist gar nicht die Frage. Der will einfach nur wissen, willst du es wirklich haben? Ja, ich will es wirklich haben. Na okay, dann schmeiße ich mal einen Kaufpreis in den Raum. Und er erwartet oder eigentlich... Unten. Dass der Abraham sagt, nein, für den Preis nicht. Also ich biete dir höchstens. Und dann sieht sich den Preis immer näher kommen.
Komm, ja.
Das ist der eigentliche Ablauf. Ne? Wie auf dem Basar, wie du so schön sagst. Das ist der eigentliche Ablauf. Aber Abraham diskutiert ja nicht, der handelt ja nicht, sondern sagt sofort, 400 Silberstücke, kein Problem, zahle ich dir.
Im Mutterpreis, im Mottes, hat er ja nicht überlegt, das war er sicher. Und dann habe ich gesagt, ja, das war ihm was, das war in dem Moment für ihn sein erstes, da war das eben, da hat für ihn das Geld keine Rolle gehabt. Das stand eigentlich, das Geld war für ihn nicht im Vordergrund, so, das Land.
Ein Stück Land. Wer die Bibel komplett kennt, kennen wir noch so eine Geschichte, wo jemand Land geschenkt bekommen soll und sagt, nein, 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 ich bezahle es dir.
David kauft ein Stück Land auf der Tenne von Blabla, weil
er will dort einen Altar errichten, den Tempel zu. Den zukünftigen Tempel. Er kauft das Stück Land für den Tempel.
Das sind auch solche Verhandlungen. Ne? Ich schenke genau. Das, nee, ich bezahle dir das. Blabla.
Ja, ähnliche Verhandlung. Was? Was verstehst du unter Auferstehung?
Von den Toten auferstanden.
Wer ist von den Toten auferstanden bis jetzt?
Jesus.
Okay.
Das war der Einzige.
Sicher?
Das ist die einzige Auferstehung. Auch wenn er Tote wieder zu Leben erweckt hat, das war keine Auferstehung.
Ja. Das war eine Auferstehung auf der Erde und nicht im Himmel. Erstmal.
Und dafür war ihm kein Preis zu hoch. Ja? Dafür war ihm kein Preis zu hoch, dass seine Sarah dort wieder auferweckt wird, wo Gott es versprochen hat. Unterscheiden sich denn die Gräber von uns Deutschen und von den Gräbern auch in unserem Land, die von Juden eingelegt wurden?
Ich glaube, damals war es aber noch so sitte, dass man noch so Beigaben mit drin geschmissen hat.
Okay. Ein Deutscher oder ein Juden? Also in den Juden.
Ich muss ja sagen, ich war noch bei keiner jüdischen Beerdigung.
Okay. Aber auf dem Friedhof zu sehen?
Auch nicht.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem jüdischen Friedhof und dem deutschen Friedhof? Ja?
Nö.
Ich kenne nur was. Das ist ja ein Grabstein, das vielleicht irgendwie jüdische Symbole mit drin oder irgendwas weiß ich noch.
Ein ganz gravierender Unterschied, wenn man auf den jüdischen Friedhof kommt, wo er drin ist. Die Deutschen haben Blumen da. Die bepflanzen ihre Gräber, die Deutschen.
Und die Juden machen das nicht?
Die Juden machen das nicht, die legen Steine auf den Grabstein.
Ach so, ja, das hätten wir rein wie bei Schimpfer-Kloster.
Ja, weil hier, wir waren hier vom Erdparat im jüdischen Friedhof passiert, da sieht man das. Und die Unterschied.
Das habe ich. So, Sandra, jetzt kannst du grün.
ganze Brüllen. Jesus spricht zu ihr. Sein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm. Ich weiß, dass er aufstehen wird. In der Auferstehung am letzten Tage. Jesus sprach zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, Wer da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies?
Okay.
Ich glaube das.
Okay. Ja, ich auch.
Aber die Martha glaubt an eine Auferstehung, bevor Jesus gestorben und wieder auferweckt wurde.
Ja. Da war ja auch der Engel da gewesen, vorher und alles rum und dran.
Deswegen meine Frage, worin unterscheiden sich in Deutschland die Gräber von Juden und die Gräber von Deutschen?
Außer, ja, bei Jesus war ja bei der Auferstehung auch ein Stein davor.
Außer dass da Blumen und Steine. Vielleicht noch ein Unterschied.
Ich glaube, diese sind in Leintüchern eingewickelt auch noch.
Ja.
Sind balsamiert, ne?
Aber mir ist ein ganz wichtiger, Punkt.
Erzähl doch, Mann, und sing mal die Folter.
Warst du schon mal bei deinem Uropa am Grab?
Nee.
Warum nicht?
Weil da gestorben war, bevor ich gelebt habe, und ich weiß nicht, wo das Grab ist.
Ja, die gibt es ja in der Regel gar nicht mehr.
Das ist der große Unterschied.
Da, wo meine Tante mit auf dem Friedhof liegt, das ist verdrängt. Also von meinem Vater die Tante, das Grab ist schon eingeebnet.
Nach wie vielen Jahren werden in Deutschland Gräber eingeebnet?
So, nach 25.
Das wird einfach weg. Und nach wie vielen Jahren wird ein jüdisches Grab eingeebnet?
Nie.
Nie? Weil nur wer darf es einebnen?
Verzögerung.
Dann gehen wir wiederkommen. Mhm. Dann sollen die ja wieder auferstehen. Deswegen war Abraham das wichtig, dass es sein Stück Land ist. Auf dem er diejenige kriegt. Da sollte kein Haus drauf gebaut werden. So fest überzeugt war er davon, dass Sarah wieder aufersteht. Und zwar die Sarah, die er dort beerdigt. Nicht irgendein Geist, nicht irgendein jemand, der ähnlich ist. Die Geschichte mit Glas daraus. Wo jeden schon mal jemand auferweckt?
Ist aber keine Auferstehung.
Für große Zeit schon. Ja. Aber eben nicht die am letzten Tag, wenn man nicht mehr stirbt. Glas daraus steht ja wieder auf, aus von den Toten, muss aber wieder sterben. Also meine Frage war ja am Anfang, warum so viele Verse dafür, dass er seine Tote begräbt? Weil sein Handeln beweist, welchen Glauben er hat. Daran, dass die Tote Sarah hier auf der Erde irgendwann in Zukunft wieder leben wird. Okay. Und man sagt so einfach, ja, das glaube ich auch. Aber Abraham sagt nicht nur, ich glaube das auch, sondern er sorgt dafür vor. Ne? Er sagt, es muss eine Höhle sein, damit man da nichts drauf baut. Es muss mein Eigentum sein, damit man die Leiche nicht noch woanders. Ne? Er sorgt richtig dafür vor. Und du hattest vorhin gesagt,
ich habe vieles gesagt.
Im Laufe der Bibel werden in dieser Höhle noch mehrere andere Leute begraben werden. Es wird also Familiengrab von Abraham und seiner Verwandtschaft. War also ein Zeichen dafür, dass er sagt,
ich glaube, dein Karton läuft voll Wasser.
Ist ja nur oben und der steht ja auch so hoch über
die Erde. Ich hatte schon gefragt, der steht nicht auf der Erde.
Nee, von oben.
Ist nicht schlimm, lass durchdrücken.
mal den blauen Eimer mit.
Also jetzt mit i-Tüpfelchen, dass er zu Gott sagt, ich glaube dir, dass du dein Versprechen, dir dieses Land zu geben, in Zukunft irgendwann erfüllen wirst. Und zu meinem Teil, indem ich jetzt diese Grabstelle kaufe. Und bis Abraham stirbt, ist es das einzige Eigentum in dem Land. Was er nicht durch Krieg, nicht durch Schwert, nicht durch Macht genommen hat, sondern viel überteuert, viel Geld. Hat er dieses Land gekauft. Sagt man heute manchmal so im Spaß, nichts ist umsonst, noch nicht mal der Tod ist umsonst.
Ja, das ist ja viel teurer als das Leben, wenn du Beerdigung planst. Dann setzt du dich schon mal auf den Hintern, wie teuer das wird.
Abraham hat hier für seine Frau 400 Silberstücke.
Und mir rechnet heute in Euro?
Ich habe ihn. Irgendwo hatte ich gelesen, wie viel Gramm Silber das waren, aber ich will keinen Silberpreis von heute nicht. Schatz bei dir irgendwo, wie viel Silber das war?
Ich habe nicht beim Fruchtenbaum gelesen. Ich habe nur mitgekriegt, dass es völlig überteuert war. Und zwar deswegen, weil der erwartet hatte,
dass es doch
daran gehandelt wird.
Wie alt war Isaac? Als Sarah starb? Weil Sarah war wie alt geworden?
127.
Wie alt war Abraham als Abraham?
137.
Als Isaac geboren wurde?
Warte mal.
Der war 100, als Isaac geboren wurde?
Da war sie 90.
Da war sie 90. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war Isaac 37 Jahre alt.
Was stand man heutzutage?
Zeigt aber auch, dass sie wirklich aus der Zeit, schwanger werden zu können, raus war. Mit 100, mit 90. Das ist nicht nur mit Zahlen real.
Ja, 90. Ja, mit 9 wäre ein bisschen zu früh. Ja.
Ja, die erste große Hoffnung auf die Auferstehung hier auf dieser Erde. Ja, aber. Wird bei Noah nicht erwähnt, wird bei Kain und Abel nicht erwähnt, bei Adam und Eva nicht erwähnt, bei keinem wird so erwähnt wie bei Abraham. Dass er auf eine Auferstehung kommt. Was ist das denn?
Ich weiß nicht.
Für dich die Auferstehung. Wo, wann, wie, warum?
Ja, wo?
Die Auferstehung lebe ich in der Woche jeden Tag.
In Jerusalem. Ja, die Auferstehung haben wir aber auch.
In Jerusalem?
Nein.
Wieso denkst du, dass du in Jerusalem auferstehen wirst?
Nein, aber in Jerusalem war die Auferstehung.
Jesus war wieder.
Ja.
Ach so.
Ja, ist ja, du bist ja so
ein. Ich glaube, Tom hatte nach deiner eigenen gefragt, deswegen, dass du denkst, wann du auferstehst.
Deswegen gibst du darüber einen jüdischen Witz. Den kennst du von Gott eher, ne? Die von Fruchtenbaum erzählt hat, dass jemand, ein Rabbi aus Amerika, kriegt von seiner Gemeinde Geld, damit er einmal in seinem Leben nach Jerusalem fahren kann. Und zwar Geld für seine Frau und ihn. Und er freut sich riesig, bis seine Frau sagt, also wir müssen unbedingt ihre Mutter mitnehmen. Weil die will auch unbedingt Jerusalem nochmal sehen. Er will es unbedingt nicht. Er will seine Schwiegermutter nicht mitnehmen. Aber alleine reisen will er nicht. Und die Frau bindet die Geschichte daran, dass sie nur mitfährt, wenn die Schwiegermutter mitfährt. Also fahren sie zu dritt nach Jerusalem. Auf dem Weg gibt es schon Streit. Ne? Die ganze Zeit nochmal streitet die Schwiegermutter sich mit dem Rabbi, wie sich das gehört. Und die ungefähr zur Hälfte der Zeit dort, die sie da verbringen können, stirbt die Mutter plötzlich. Was machst du, wenn da jemand stirbt auf einer Reise?
Schmeißt aus dem Auto und fährst weiter.
Nein, auf dem Konsulat sagt man ihm, also die Leiche zu überführen nach Amerika ist unheimlich teuer und man würde ihm raten, lieber sie hier in Jerusalem begraben zu lassen. Das wäre viel, 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 viel günstiger, als die Mutter nach Amerika übersetzen zu lassen. Und der Rabbi sagt, nein, 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 unbedingt nach Amerika. Da sagt der vom Konsulat, na, sie müssen ihre Schwiegermutter sehr geliebt haben. Das ist eine Idee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber ich habe mal gehört, dass ihr in Jerusalem Gräber habt, wo da soll es mal so vor 2000 Jahren jemand gegeben haben, der ist wieder auferstanden. Deswegen unbedingt nach Amerika mit der Leiche.
Ja.
Ja.
Warum? Warum?
Ja.
Er wollte nicht, dass die Schwiegermutter wiederkommt. Ich glaube wohl, dass das los war.
War schon faszinierend. Der Glaube von Abraham. Ne? Er glaubte so fest daran, dass Gott ihm dieses Land geben wird und dass er wiederkommt. Dass er dieses Land besitzen wird. Nicht nur, dass er seinen Sohn in diesem Glauben opfern wollte, sondern auch, dass er seine Frau dort beerdigt. In der festen Zuversicht, Gott wird sie dort wieder auferwecken. Und ja, der Einzige, der bis jetzt so auferweckt worden ist, ist Jesus. Bis jetzt. Der Rest folgt später. Auch wenn wir uns das vielleicht nicht vorstellen können. Und man sich fragt, ja wie, warum, wie macht er das? Aber wie wir das letzte Mal sehen, er wollte ihn Isaak opfern in dem festen Wissen, Gott würde ihn auferwecken. So begehe ich jetzt seine Frau mit festem Glauben, Gott wird sie auferwecken. Und in diesem festen Glauben ist Jesus auch ans Kreuz gegangen. Mit festem Wissen, Gott wird ihn auferwecken. Die Einzigen, die ich so richtig glauben konnte, waren die Jünger. Aber man sieht hier, das Thema Auferstehung zieht sich durch die gesamte Bibel. Ne? Die fängt jetzt nicht noch immer im Neuen Testament an, sondern die ist im Alten Testament genauso schon vorhanden. Also wenn Jesus die Schwester vom Lazarus fragt, glaubst du an die Auferstehung, dann ist das nicht eine Sache, die plötzlich unerwartet, sondern es ist eine Sache, die in dem Glauben der Juden fest verwurzelt ist. Tote werden wieder auferweckt von Gott. Deswegen war meine Frau von überzeugt, du würdest deine Mutter in Köln beerdigen, wenn du überleben würdest.
kann mir nicht vorstellen, dass ich nach Köln ziehe.
Ja, aber jetzt gesetzt den Fall, du würdest weiter wegziehen und hier ist keiner mehr von den Kindern, von deinen Geschwistern und so weiter, würdest du die Mutter nicht hier beerdigen, sondern da, wo du hinziehst.
Ich weiß nicht, wie weit meine Frau die Kommentare gelesen hat. Aber mit dem Punkt, der oft erwähnt wird, ist noch ein Unterschied, dass Juden ihre Toten nicht verbrennen. Ja. Unbedingt die Erdbestattung.
Jörg hat wieder was geschickt, ne?
Nee. Wenn er mein Handy war.
Ist das Schnee? In Wedding hat's gehagelt. Sag mal.
Ja, also wie ich die Frage ganz am Anfang, was Vers 3 noch war. Wo war denn der Abraham, als die Sarah gestorben ist? Weil hier wird gesagt, Abraham kam, über Sarah zu klagen und sie zu beseitigen. Also ich gehe mal davon aus, dass er nicht weit weg war, sondern dass er wahrscheinlich bei seinen Schafen, bei der Herde war. Denn scheinbar hatten die zwei verschiedene Zelte. Wird uns dann nächste Woche nochmal erscheinen, dass Sarah ein eigenes Zelt hatte. Ja, weil der Isaac.
Also gab es damals schon getrennte Ehebetten.
Ja, die hatten scheinbar getrennte Ehebetten. Weil als der Isaac, den wir nächste Woche haben, seine Frau sieht, kühlte sie in das Zelt von Sarah. Und scheinbar hat Abraham den Tag bei seinen Schafen verbracht. Hatten wir auch letzte Woche schon, dass er sich nicht mit Sarah beraten hatte, was er mit Isaac macht, sondern früh morgens abgestanden war, für Diener Isaac geschnappt hat und eine Woche lang weg war. War also nichts Außergewöhnliches, dass er mal ein paar Tage bei den Schafen oder mit den Schafen weiter weg war. Aber es war keine Trennung mit beiden. Nur arbeitstechnische. Weil, wenn wir uns die Gegend angucken, wer kennt sich Geografie aus, was das bedeutet? Wenn hier die Landkarte so dunkel wird.
Gebirgig.
Gebirge und Abraham war Schafhirte. Was brauchen Schafe?
Wiese.
Findet man selten in der Höhe, ja. Richtig? Ganz selten. Sprich, er wird wahrscheinlich mit der Herde irgendwo in den Tälern gewesen sein. Und da kannst du dann ja bloß immer ein paar Tage bleiben und dann musst du das nächste Tal aufsuchen. Richtig? Wenn es jetzt Flachland gewesen wäre, würde man sagen, okay, dann hätte er bei seiner Frau sein können. Aber ging dann nicht, weil die Bürge. Noch Fragen zu heute?
Nein.
Noch Gedanken? Immer irgendwelche interessanten?
Kommt gleich wieder. Gut.
Mich überrascht bei Abraham ist, dass er davon überzeugt war, dass der Isaac, wenn er wieder auferweckt wird, noch Kinder zeugen könnte. und dass er unbedingt seine Frau bei sich begraben haben möchte. Er also mit hoher Wahrscheinlichkeit davon überzeugt war, dass die Ehe zwischen ihm und Sarah nie aufhören würde. Überrascht mich nur deswegen, weil ganz viele Christen heute sich so ganz fest darauf festfahren, der Tod scheide. Ne? Aber Abraham und Sarah scheinen aus Gottes Blickwinkel immer noch verheiratet zu sein.
Ja, sonst hätte die ganze Auferstehung dieser Sache ja keinen Sinn.
Eben so. Danke.
Ich kann nie meine Klappe halten.
Ja, aber na, Peter genau, auch, dass er dann mal Vater wird.
Aber genau das ist meine Frage. Wenn ich heute bei jemand bin und dann sagt mir jemand, der gläubig ist, nach dem Tod meines Mannes, meiner Frau, heirate ich wieder neu. Unbedingt, weil frag mich, glaubst du wirklich an die Auferstehung oder? Oder ist dein Mann, deine Frau wirklich so schlecht, dass du die danach nicht mehr haben willst? Hey, ich weiß es nicht, wartet es, ob der Partner erst so schlecht ist oder ob man nicht an die Auferstehung glaubt. Ich weiß
Fakt
nicht.
Ist, ein paar Generationen vorher hat man noch dran geglaubt, weil die ganzen Kriegswitwen, die zur Generation meiner Oma gehören, die haben kein zweites Mal geheiratet, wenn der Mann im Krieg blieb. Noch nicht mal, wenn die verlobt waren, die Frauen sind teilweise den Rest ihres Lebens mannlos geblieben, weil sie auf den gewartet haben. Wobei irgendwann mal klar, dass der aus dem Krieg nicht wiederkommt, 40, 50 Jahre dann, aber trotzdem, die haben nicht nochmal geheiratet, weil die auch daran geglaubt haben.
So, jetzt haben wir ein Problem. Sarah ist tot. Abraham ist jetzt 137. Isaac 37 Jahre, noch keine Enkel. Richtig? Wie gesagt, ist noch nicht mal verheiratet. Also schauen wir nächste Woche, wie das Problem gelöst wird.
Ja, dann schaut euch das mal an nächste Woche. Und verratet mir
das. Wir erwarten von dir im Gruppenchat schriftlich Kommentare.
Es sei denn, du verlegst den Gottesdienst dann auf Montag.
Oh, das wird schwierig.
Wieso, das ist ja normal frei, das ist Feiertag.
Ach ja, du hast
frei. Ja. Ich kann auch Steine schmeißen gehen.
Ach so, solange du hier nicht Steine schmeißt.
So. Wer möchte abschließen?
Lula?
Nee.
Ja, möchtest du beten oder?
Nein, Mann.
Nö.
Nö, nee, dann.
Mach zu, mach bitte.
Vater, danke für den Gottesdienst, danke für das gesprochene Wort, dass du uns wirklich glauben lässt an der Auferstehung, dass es auch für uns trifft. Da, wo wir beerdigt sind, dass wir auch wieder da auferstehen, wenn du wiederkommst. Und segne noch den Tag, die Gemeinschaft, die heute noch kommt, und dass sie heute alle beschützt. Und noch egal, dass es trotzdem schöner, auch wenn das Wetter ein bisschen Kapriolen schlägt, dass es wirklich zu deinem Segen wird. Amen.